Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am 12. Februar stand die lange Nacht der Weltreligionen auf dem Spielplan des Hamburger Thalia Theaters, diesmal unter dem Titel Die Freiheit der Andersdenkenden. Das Verhältnis von Religion, Toleranz und Gewalt wurde da ausgeleuchtet. Ich habe zwei Podien dort moderiert, eines, das zum guten Zusammenleben, hören Sie heute, das andere zum Bösen, zur Gewalt, kommt morgen. Es ist eine Aufnahme aus dem großen Thalia Theatersaal, also bitte nicht wundern, wenn es in den Heiligen Hallen etwas hallig klingt. Bei der Vorbereitung der Diskussion fühlte ich mich an eine Recherche zum Thema Nachbarschaftsstreitigkeiten erinnert. Fragt man, was Menschen zu zankhanseln, das Wort kann ich jetzt nicht gendern, werden lässt, dann merkt man, vordergründig geht es zwar um Quadratzentimeter oder um Geld, dahinter aber steckt der Gedanke, wenn alle so wären wie ich. Wenn alle dieselben Vorstellungen von Vorgartenordnung, von stimmungsvoller Partymusik und von korrekter Mülltrennung hätten, dann ja dann könnten wir friedlich zusammenleben. Bei Religionen ist es ähnlich. Wenn alle so glaubten wie wir, dann gäbe es gar keine anderen, die Probleme machten. Wenn es aber keine anderen gäbe, dann wäre Toleranz überflüssig. Die Utopie des guten Zusammenlebens mit, wegen und trotz Religion, darum ging es auf dem ersten Podium. Es diskutieren Regina Elsner vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Sie ist Expertin für die russische Orthodoxie. Mit ihr auf dem Podium ist Dina El Omari, Professorin am Zentrum für islamische Theologie an der Universität Münster. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die feministische Koranexegese, also die Geschlechterordnung. Und der einzige Mann in der Runde ist Bernhard Meyer, Professor für Religionswissenschaft in Tübingen. Er hat nichts Geringeres als eine Weltgeschichte der Religionen verfasst. An ihn ging meine erste Frage.
Herr Meyer, wie fing das eigentlich an mit der Religion? Mit welcher Sehnsucht, mit welchem Bedürfnis, mit welcher Frage?
Ja, das ist ein weites Feld und auch gleich das erste große Problem, weil ich dann auch gleich, obwohl ich ja jetzt als Spezialist und Generalisierer hier eingeführt wurde, sagen muss, das wissen wir nicht wirklich. Die Vergangenheit ist weit in diesem Fall und wir können für die ältesten Epochen eigentlich wenig sagen. Viele archäologische Funde, die man als Gräber oder Kultstätten interpretiert, die sind durchaus umstritten. Und wir können eigentlich nur für die letzten paar tausend Jahre, und das ist menschheitsgeschichtlich eben sehr wenig, Genaueres dazu sagen. Und insofern lohnt es sich vielleicht als erstes festzuhalten, Religion kann eben ganz unterschiedliche Formen annehmen, kann sich in ganz unterschiedlicher Gestalt zeigen. Und auch das Verhältnis zu Gewalt und zu Krieg kann dementsprechend auch innerhalb einer Religion historisch sich sehr, sehr stark ändern und wandeln.
Gehört denn zur Religion von Anfang an dazu, dass sie das Diesseits ordnet, dass sie etwas dazu sagt, wer Macht hat über andere, wer sich unterordnen soll?
Das sieht in der Tat so aus, das muss man wohl annehmen, dass also Religion sich auf jeden Fall mit der Ordnung des Diesseits beschäftigt und auch dort Regeln vorgibt, wie immer die im Einzelnen legitimiert werden. Was vielleicht nicht so selbstverständlich ist, ist, dass Religion nicht zwangsläufig auch mit dem Jenseits unbedingt und sehr viel zu tun hat. Für viele antike Religionen gilt, dass eigentlich der Schwerpunkt eben auf dieser Welt liegt und nicht so sehr auf das, was nach dem Tod passiert. Das ist etwas, was man leicht vergisst, wenn man jetzt Religionen wie beispielsweise den Islam oder das Christentum ins Auge fasst.
Frau El Omari, der Koran, Singular, aber die Auslegungen sind plural, auch widersprüchlich. Was steht denn am Beginn des Islams? Welche Frage, welche Sehnsucht?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir den Koran uns chronologisch anschauen und davon ableiten, was waren die ersten Bestrebungen, Gedanken, dann ist interessanterweise eines der wichtigsten Punkte, also der Monotheismus auf jeden Fall, also die Etablierung, dass es eben einen Schöpfergott gibt, neben dem es nichts anderes gibt. Aber was ganz zentral ist, ist eigentlich die Herstellung einer Jenseitsvorstellung. Denn zur damaligen Zeit, also die Erstadressaten des Korans, sind überwiegend die polytheistischen Mekkaner gewesen, die keine Jenseitsvorstellungen hatten. Und die musste Mohammed dann überzeugen davon, dass es eben doch ein Jenseits gibt. Und da finden wir im Koran sehr viele Stellen, die uns dann immer wieder diese Begegnungen zwischen Mohammed und den Zeitgenossen zeigen, die dann auch darüber streiten einfach und das auch ins Lächerliche ziehen.
Was macht denn das Wir aller Muslime aus? Wer ist das muslimische Wir und wer sind die anderen?
Das ist ja schon eine Problematik, weil ein muslimisches Wir gibt es insofern nicht, als dass der Islam selbst schon mal plural, so sehr plural ist. Und das ist eigentlich schon eine Fehlinterpretation im Grunde genommen. Also das heißt, dass wir, während vielleicht die grundsätzlichen Pfeiler, dass man von einem Gott ausgeht, dass man von einem Propheten ausgeht, aber da drin ist einfach eine unglaubliche Pluralität da. Und das andere kann schon innerhalb der Religion sozusagen da sein. Also das heißt, wir haben schon intrareligiös diese Problematik und natürlich das andere dann nochmal im Außen. Und deshalb ist das sehr schwierig, das so zu beantworten.
Also das andere ist nicht nur außerhalb, sondern das andere ist eben auch drinnen. Frau Elsner, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. War Jesus tolerant?
Ja, war er. So wie wir als Theologen die Bibel verstehen und diese Aussagen, würde ich sagen, Jesus war tolerant und das Christentum ist eigentlich eine Religion, die in ihren Anfängen sehr utopisch war und auch sehr widerständig gegen die weltliche Ordnung war. Also wenn wir fragen, welche Ordnungsvorstellungen da drin sind, würde ich sagen, das Christentum ist eigentlich erstmal ein Widerstand gegen das, was an Ordnung schon da ist und hat eher bestimmte Werte, wie sie sich vorstellt, wie Menschen zusammenleben sollen. Wir wissen ja auch, dass am Anfang das Christentum durchaus verfolgt war dafür, dass es eben nicht einverstanden war mit der Ordnung, die es zu der Zeit gab. Und diese Werte, Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit, das sind eigentlich so die Zielvorstellungen und die Ordnung, die weltliche Ordnung muss sich dann anpassen daran und muss aber auch immer wieder hinterfragt werden, ob sie dem gerecht wird, was Jesus mit dieser Wahrheit und dem Leben für die Menschen eigentlich wollte.
Das Christentum, das ist auch singular, aber es gibt viele christliche Konfessionen und es gibt ja dann auch nochmal, ähnlich wie im Islam, innerhalb der Religion Strömungen, fundamentalistisch, liberal, konservativ, reformorientiert. Gibt es so etwas wie eine verbindende christliche Utopie?
Vermutlich nicht. Ich denke, dass das Christentum wirklich so vielfältig, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist und dass das Problem tatsächlich mit Religionen und auch mit dem Christentum im Singular an der Stelle ist, dass man diese Religion für sehr verschiedene Vorstellungen benutzen kann. Und dann hängt es von menschlichen Machtmechanismen, von Strukturen ab, was dann wirklich für eine konkrete Vorstellung dabei herauskommt. Natürlich haben wir die Bibel, wir haben diese Werte, wir haben diese Vorstellungen, aber wir wissen ja nur zu gut, dass das in sehr widersprüchliche Richtungen ausgelegt werden kann. Und ich würde sagen, es gibt leider nicht die eine Vision von der Art und Weise, wie die Welt aussehen soll.
Also jetzt profan ausgedrückt, Christentum, das ist markenrechtlich nicht geschützt.
Ja, also
die Grill, ne, das ist ja jetzt das aktuelle Beispiel, der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche beruft sich genauso auf das Christentum wie diejenigen, die sagen, ich halte die Wange.
Ja, das ist ein großes Problem, weil das eigentlich voraussetzt, dass wir die ganze Zeit miteinander im Gespräch darüber bleiben, was es heißt, Christ zu sein. Und das heißt, wir müssten eigentlich permanent miteinander reden in den verschiedenen Kontexten, in denen Christen leben, was es jetzt heißt, Christ zu sein. Und diese Gespräche finden aber nicht oder sie finden sehr vermachtet statt, sie finden sehr eingegrenzt statt, sie finden unter Eliten statt und so weiter. Also all die Probleme, wo Gespräche im Prinzip abbrechen und es nicht mehr möglich ist, das ist das beste Beispiel, was wir da gerade haben, miteinander zu sprechen, was es denn heißt, wenn wir Frieden sagen zum Beispiel. Und Kirill sagt auch Frieden und meint das Gegenteil von dem, was wir mit Frieden meinen.
Herr May, Sie beschäftigen sich mit allen Religionen, ich muss es nochmal sagen, auch wenn Sie es vielleicht nicht so gern hören. Ein Teilnehmer unseres zweiten Podiums nachher, der definiert Toleranz als durch Respekt gezähmte Ablehnung. Wenn alle so wären wie ich, dann muss ich ja nicht tolerant sein, ja, sondern Toleranz ist ja dann verlangt, wenn es eben nicht so ist, wie es mir gefällt oder wie ich es als angenehm empfinde oder als richtig. Wenn Sie die monotheistischen Religionen vergleichen, welche Toleranzunterschiede stellen Sie da fest?
Ja, da gibt es große Unterschiede und das hängt eben sehr stark davon ab, unter welchen Bedingungen Toleranz jetzt gefragt oder auch nicht gefragt ist. Also wenn eine Religion wie die ganz frühen Christen eine kleine Minderheit darstellt und den Staat sozusagen gegen sich hat, dann wird sie da ganz anders agieren als eine Religion, die eben die Staatsmacht hinter sich weiß. Und das lässt sich in vielen Fällen beobachten. Ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass Religionen eben diese sehr unterschiedliche Einstellungen zum Diesseits und im Vergleich dazu zum Jenseits haben kann. Also auch innerhalb des Christentums gibt es sehr, sehr starke Strömungen, wo man sich mit dem Diesseits arrangiert und auch da den Schwerpunkt der ethischen Normen und Regeln setzt, während es andererseits eben auch innerhalb des Christentums und so auch im Islam immer wieder Phasen gegeben hat, wo man eben sehr weltabgewandt agiert hat. Und ich denke, das ist schwer unter einen Hut oder auf einen Nenner zu bringen. Aber das macht natürlich einen sehr großen Unterschied, wie man sich da positioniert.
Frau Elsner hat ja gerade ein wichtiges Stichwort genannt. Die Frage, wird eine Religion instrumentalisiert? Wird sie von politischen Machthabern benutzt? Oder steckt etwas Gefährliches, Toxisches, Tödliches in der Religion selbst drin?
Das Problem ist in diesem Fall, dass die Fragestellung suggeriert, es gäbe diese Religionen an und für sich und die würden dann instrumentalisiert oder so behandelt, wie sie eigentlich behandelt werden sollten. Und ich denke, das sollte man so nicht sagen. Ich glaube eben, Religion ist das, was wir beobachten und was von den Leuten reklamiert wird, die sich selber als Vertreter dieser Religionen kreieren oder sich selber so bezeichnen. Also ich glaube nicht, dass man abstrahieren kann und finden kann, das eigentliche Christentum ist so oder der eigentliche Buddhismus ist so. Zum Teil sind das relativ arglose Abstraktionen, dass man denkt, die älteste Form sei die richtige Form. Aber das ist ja auch nur eine Abstraktion, die wir nicht wirklich habhaft machen können.
Aber das ist ja ein Argument, das immer wieder vorgebracht wird, wenn wir über Gewalt sprechen, über Terroranschläge sprechen, über Kriege sprechen. Die Religion ist nur der Vorwand. Im Kern geht es um was anderes. Im Kern geht es um politische Machtansprüche oder auch um soziale, ökonomische Unterschiede, von denen abgelenkt werden soll. Ist es ein Vorwand?
Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Und in vielen Fällen, denke ich, ist es auch durchaus umstritten. Und wir erleben ja auch, dass solche Konfessionsgrenzen dann auch einhergehen mit gesellschaftlichen Unterschieden, mit Unterschieden im Weltbild, mit Unterschieden auch der Machtverteilung. Es wäre jetzt auch ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man sagt, die Religion bietet dann nur den Vorwand oder ist nur so eine Art Überbau. Ich denke, das greift zu kurz und trifft auch nicht das Selbstverständnis der Beteiligten.
Frau El-Omari, wenn ich Ihr Schwerpunktthema nehme, gendergerechte Koranexegese, dann gibt es dafür Zustimmung, aber es gibt auch viele, für die ist das eine Zumutung. Wer stimmt zu und wer sagt, das ist eigentlich Irrlehre?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Debatte ist zwischen Männern und Frauen, sondern das hat wirklich was mit Macht zu tun. Also wer profitiert letztendlich von Hierarchien in diesen Strukturen? Und es hat auch was mit Bequemlichkeit zu tun. In dem Moment, wo ich neue Lesarten erzeuge aus dem Text, heißt das, ich rüttle so ein bisschen an den Pfeilern. Und das heißt, ich muss mich wieder neu darauf einstellen. Da werden wir auch schon wieder so ein bisschen bei dieser gewissen Flexibilität, die ja auch eine Religion eigentlich haben muss, sich in Kontexten nochmal neu zu definieren, zu verstehen. Und in dem Moment, wo Religion statisch ist, ist es natürlich schwieriger, das aufzubrechen, bestimmte Verständnisse aufzubrechen. Und dann wird natürlich gerne auch auf einen Ur-Islam oder auf eine Urinterpretation verwiesen, auf die Tradition verwiesen und dabei vergessen, dass das eben auch immer plural zum Beispiel war.
Sie haben lange Kopftuch getragen bis Mitte vergangenen Jahres und seitdem tragen Sie keins mehr. Für wen war denn das Kopftuch eine Zumutung hier in Deutschland?
Oh, ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keine negativen Erfahrungen mit meiner Kopfbedeckung gemacht.
Also jetzt ohne?
Ohne Kopfbedeckung habe ich persönlich auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich war selber auch positiv überrascht, weil ich das so sehr wohl aus meinem Kontext kenne von Frauen, die eben die Kopfbedeckung abgenommen haben und die dann wirklich auch Probleme hatten, sei es familiär oder mit anderen Muslime, weil das immer sehr schnell assoziiert wird mit einem Abfall vom Glauben, ja, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also ich muss sagen, ich hab wirklich positive Erfahrungen gemacht. Ich kann das nicht negativ konnotieren, aber es gibt diese negativen Erfahrungen. Sowohl Frauen, die eine Kopfbedeckung tragen, die Diskriminierungserfahrungen machen, als auch die, die eine abnehmen wollen, dann eben innerislamisch zum Beispiel.
Wo sehen Sie Verbündete, jetzt mal ganz groß gefragt, weltweit, was feministische Koranexegese anbetrifft? Ich meine, das ist ja jetzt banal, aber man muss es sagen, es ist ja nun in vielen Ländern lebensgefährlich. Das, was Sie behaupten, was Sie erforscht haben, das öffentlich zu sagen, geschweige denn es durchzusetzen.
Ich bin selbst positiv überrascht, wie viel es schon mittlerweile gibt an Frauen, die das wirklich auch auf einer akademischen Ebene erstmal alles zerlegen. Das ist ganz wichtig, also dass man auch theologische Argumente dafür hat, für das, was man vorbringt, weil nur so kann man auch gegen diese ganzen hierarchischen, traditionellen, theologischen Argumente überhaupt vorgehen, indem man eigene Argumente entwickelt. Da ist das Netzwerk schon recht groß. Aber wir haben natürlich dann die Problematik, wir sehen es im Iran, in Afghanistan und so weiter, wo eben einfach die Strukturen es gar nicht erlauben, dass Frauen ihre Meinung sagen oder einfach jetzt meinetwegen im Iran die Kopfbedeckung abnehmen. In Afghanistan ist genau das Gleiche. Also das heißt, Hier haben wir auf der politischen Ebene schon große Schwierigkeiten und da passiert dann eher auf so einer Ebene des Aktivismus viel mehr. Wir haben aber von hier wenig Einfluss darauf. Man kann das unterstützen, man kann das debattieren, diskutieren, aber wir haben da wenig Einfluss direkt in diese Länder zum Beispiel darauf. Aber das Netzwerk an sich ist schon recht groß, also an Frauen, die sich auch einsetzen für eine geschlechtergerechte Lesart.
Und ist es hier in Deutschland auch eher eine akademische Debatte?
Nein, also es ist nicht nur eine akademische Debatte, sondern es wird ja dadurch, dass wir in den Zentren oder in den Standorten Schülerinnen und Schüler ausbilden, Theologinnen und Theologen ausbilden, bilden wir die Multiplikatoren aus und das ist ja unsere Hoffnung, dass das sozusagen dann in die breite Masse reinfließt.
Frau Elsner, wir haben gerade schon kurz über die aktuelle Situation des russisch-orthodoxen Christentums gesprochen, über den Patriarchen, den Wortführer. Ja, was ist die Ordnungsvorstellung, die dahinter steht? Was ist der Anspruch?
Vielleicht kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen zu einer Frage, die wir davor auch schon hatten, über das, worauf man sich einigen kann und wo eigentlich das Problem mit der Instrumentalisierung anfängt. Und ich glaube, fürs Christentum zumindest, aber ich vermute, dass es für alle Weltreligionen gelten würde, gibt es eigentlich diese Vorstellung des Unverfügbaren. Die Probleme fangen immer dann an, wenn Menschen sagen, sie können darüber verfügen, was Gott eigentlich ist. Und diese Unverfügbarkeit im Gespräch zu halten, ist, glaube ich, eigentlich das, was das Christentum, was der gemeinsame Nenner wäre, nachdem Sie gefragt haben, was aber eben so wahnsinnig schwierig ist. Und wir sehen das in Russland, zu Ihrer Frage jetzt, ist, dass es eben eine Kirchenführung gibt und Patriarch Kirill ist der Sprachführer dieser Kirchenführung, aber er ist nicht der Einzige, der das vertritt. Das ist eine sehr geschlossene Front von Männern in der Hierarchie, nicht nur geweihte Männer, die der Meinung sind, dass sie wissen, was für eine Ordnung in diesem Territorium, was sie als Heilige Rus bezeichnen, was also nicht nur Russland ist, sondern auch die Ukraine, auch Belarus, Moldau, was dort für eine Ordnung herrschen soll. Und das heißt in erster Linie, wie Menschen in ihrem privaten, persönlichen Umgang miteinander leben sollen, welche Moralvorstellungen vertreten werden, dass es einen starken Führer geben muss, dass Menschen orthodox sein müssen und selbst wenn sie eben dem Islam angehören, der toleriert wird, im wahrsten Sinne des von Ihnen vorhin genannten Sinne, der mit akzeptiert wird des Judentums, die müssen dann auch diesen Werten zustimmen. Und alle, die diesen Werten nicht zustimmen, die sehr konservativ, traditionell sind, sind Feinde. Und das ist das Außen, das sind die anderen, das sind die, die man eben nicht tolerieren kann und deren Freiheit man in diesem Territorium zumindest nicht tolerieren kann. Die sollen irgendwo draußen bleiben.
Und was führt dazu, diesen Krieg zu unterstützen?
Ja, dieser Krieg ist ja aus Sicht der russisch-orthodoxen Kirche ein Verteidigungskampf. Es ist ein Kampf genau gegen diese Feinde, die da außen an der Grenze angeblich stehen würden und diese russische heilige orthodoxe Welt bedrohen durch Liberalismus, Säkularismus, all diese Werte, die wir immer wieder kennen in diesem Kampf. Und die Vorstellung ist, man führt nicht Krieg. Es ist nicht Russland, was Krieg führt gegen die Ukraine, sondern es ist Russland, was die eigenen Gläubigen, die eigenen Menschen auf dem Territorium der Ukraine beschützen, verteidigen gegen dieses feindliche Außen.
Also es geht nicht um dieser religiösen Gründung, nicht um ein Territorium, sondern um eine bestimmte Vorstellung einer guten Ordnung, zum Beispiel auch einer guten Geschlechterordnung gegen Homosexualität oder LGBTQ, all sowas.
Ja, aber es ist ein Kulturkampf. Es ist ein Kulturkampf und es gibt interessante Forschungen dazu, wie dieser Kulturkampf, den wir ja eigentlich aus dem evangelikalen nordamerikanischen Bereich kennen, wie der nach Russland gekommen ist, was es da für Wechselbewegungen gab in den letzten 30 vor allem Jahren. Aber es verbindet sich eben in Russland dramatisch mit dem Territorialanspruch. Das ist das Problem, weil diesen Anspruch auf die Werte, den sehen wir eben in anderen Regionen der Welt auch und diesen Kulturkampf sehen wir woanders auch. Aber hier verbindet er sich mit einem territorialen Anspruch der russischen politischen Struktur. Und dann wird es natürlich kriegerisch, mörderisch, zerstörerisch.
Nun gibt es den Anspruch, das ist auch etwas religiös-utopisches, man kann mit jedem im Gespräch bleiben. Man kann auch mit dem Intolerantesten noch sprechen, muss den Kontakt da noch halten, darf den nicht abreißen lassen. Auch das sehen wir ja jetzt im Verhältnis zur russisch-orthodoxen Kirche, sowohl was den Ökumenischen Rat der Weltkirchen betrifft, also eher die evangelische Seite, aber auch die katholische Seite. Auch der Papst spricht ja den Namen Putins nicht deutlich aus als Aggressor. Ganz am Anfang war die Frage, und das ist auch schon meine letzte Frage jetzt, nach diesem guten Glutkern der Religionen. Ist diese Vorstellung, die es immer auch gibt, man kann mit jedem versuchen, doch noch Frieden zu schließen, ist das ein guter Glutkern?
Frau El-Omari?
Ja, also man sollte definitiv es versuchen, aber man sollte auch Grenzen akzeptieren. Also wenn man eben an seine eigene Grenzen stößt oder an die Grenzen des anderen, dann ist das eben ein Punkt, wo man eben nicht mehr weiterkommt. Und deshalb die prinzipielle Offenheit für das Gespräch finde ich sehr wichtig, auch zentral. Aber eben auch das Grenzen ziehen und wahren finde ich sehr wichtig.
Sehen Sie da jetzt ein aktuelles Beispiel, wo Religion friedensstiftend gewirkt hat?
Ich lange überlegen. Mir würde das auf einer Mikroebene einfacher fallen, also zu sagen, zum Beispiel auf der gesellschaftlichen Ebene definitiv, also kann ich Ihnen gerade ein aktuelles Beispiel nennen, die Katastrophe, die da in der Türkei passiert ist. Und das wird sehr stark zum Beispiel instrumentalisiert von bestimmten extremistischen Kreisen, islamischen Kreisen, die das sozusagen als ein Zeichen werten, als ein negatives Zeichen, als Bestrafung Gottes. Ja. Und dann kommen aber eben ganz viele, auch gerade bei den sozialen Medien, Muslime, die dann zum Beispiel argumentieren damit, dass sie sagen, der Mensch ist hier zentral, wir müssen an den Menschen denken und positive Aspekte hervorheben der Religion, um damit zu argumentieren, dass das eben menschenfeindlich ist, so zu argumentieren, also das zu instrumentalisieren. Das heißt, hier werden religiöse Argumente positiv eingesetzt, um für den Frieden zu argumentieren.
Herr Mayer, fällt Ihnen ein positives Beispiel aus der jüngeren Zeit ein?
Ja, ich denke, man kann schon Beispiele finden, also wenn man jetzt mal weg vom Thema Krieg als eine Form von Gewalt zu anderen Formen von Gewalt blickt, beispielsweise die christlichen Argumente oder die Argumente von theologischer Seite gegen die Sklaverei. Das ist sicher ein Beispiel, was man nennen könnte, wobei man allerdings auch dazu sagen muss, da gab es eben auch wirtschaftliche Gründe, die dieses System haben obsolet werden lassen, und die religiöse Seite ist nur eine Seite der Medaille. Aber man findet das sonst auch in der Religionsgeschichte, also beispielsweise die Friedensbewegung, um es so zu nennen, Gottesfriede im Mittelalter, das könnte man anführen, was natürlich auch wieder die andere Seite der Medaille hat, und es ist kompliziert. Oder es gibt eben auch eine lange Tradition des gerechten Krieges, dass man immerhin differenziert, wann ist ein Krieg eben nicht gerecht. Aber auch da, wenn man hinschaut, muss man feststellen, sehr häufig wurden dann die Argumente so gehandhabt, dass eigentlich der Krieg, den man führen wollte, eben dann doch immer der gerechte Krieg war.
Frau Elsner, Friedensbewegung ist ein gutes, auch wieder aktuelles Stichwort, Manifest für den Frieden, wo auch prominente Vertreter verschiedener Konfessionen dabei sind. Ist das ein ernstzunehmender Versuch? Ist das Verrat an einem angegriffenen Volk? Ist das eine falsch verstandene, wenn man jetzt den Konfessionsbezug nimmt, eine falsch verstandene Ökumene?
Das ist auch sehr kompliziert. Aber ich habe ein großes Problem mit dem Manifest und auch mit den Ideen, die teilweise da geäußert werden. Also ich würde mich auch immer als Pazifistin bezeichnen und halte die Friedensidee, die im Christentum drinsteckt, für einen ihrer größten Werte. Aber was hier passiert, ist ein uninformierter, meiner Ansicht nach, Pazifismus und ein Pazifismus, der sich den Realitäten nicht stellt und damit eben leider nicht die Option für die Opfer einnimmt, die das Christentum aber verpflichtet ist einzunehmen, meiner Ansicht nach. Und das heißt, man fordert, die Waffen schweigen zu lassen, und das ist ein christlicher Wert, Waffen sollen schweigen. Aber in dem Moment, wo jetzt die Waffen schweigen würden, würde das heißen, und das ist ja der Anspruch, wenn man sagt, das Sterben muss aufhören, dafür müssen die Waffen schweigen. Wenn jetzt die Waffen schweigen, sterben die Ukrainer weiter, die Russen nicht. Also ganz zugespitzt gesagt. Ich halte diese Position für berechtigt, dass es die gibt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie in der aktuellen Situation den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht helfen. Und das müsste aber das Hauptziel sein, was wir gerade in der Öffentlichkeit herstellen müssen.
Religion an und für sich gibt es nicht, haben wir da gerade gehört. Dina El-Omari, Regina Elsner und Bernhard Mayer diskutierten am Hamburger Thalia Theater über religiöse Toleranz. Das Podium über Intoleranz und Gewalt können Sie morgen in dieser Sendung hören, also ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.